Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Bankgeheimnis. Heute rede ich mit Boris Müller aus dem Private Banking über die Themen Krypto und was sonst noch so aktuell an den Finanzmärkten passiert. Diese Folge ist eine Fortsetzung der letzten Folge. Auch da habe ich schon mit Boris gesprochen. Allerdings eher darüber, wie man am besten sein Portfolio strukturieren sollte, um unnötige Risiken zu vermeiden und langfristig Gewinne erwirtschaften zu können. Wenn euch das interessiert, empfehle ich euch ganz klar, hört in die vorherige Folge rein. Und auch an vielen anderen Punkten ist es nicht schlecht, wenn ihr die vorherige Folge zumindest mal teilweise gehört habt. So viel dazu. Jetzt steigen wir direkt ins Thema ein und fangen an mit dem Thema Krypto. Inwieweit ist das bei euch schon ein Thema? Wenn ein Kunde kommt und sagt, ach, das Thema finde ich spannend, da würde ich gern Geld reinstecken.
Dann fragen wir ihn erstmal, wie er genau überhaupt am Kapitalmarkt partizipiert und was er wirklich insgesamt mit seinem Vermögen vorhat, wie er aufgestellt ist, weil jetzt eben mal Bitcoin zu kaufen, bietet viele Chancen, aber auch viele Risiken, gerade in der Kürze der Zeit.
Ich glaube, da werfen eben auch viele dieses Thema Diversifikation völlig über Bord und sagen, ich stecke alles da rein, weil es gab diese riesigen Kurssprünge. Und der nächste kommt bestimmt, da möchte ich dabei sein.
Genau, also da haben wir eben immer die Grundstrategie, einen Bauernhof mit verschiedenen Ertragsquellen aufzubauen. Und wenn der Kunde eben das nicht möchte, was es natürlich gibt, dann schauen wir eben, was wir ihm für Lösungen bieten können. Es gibt ja verschiedene Handelsbörsen von Kryptowährungen, die sich natürlich auch in einem gewissen ähnlichen Verlauf wie die Kryptowährung an sich entwickeln. Die kann er dann kaufen. Als solches ist es für uns jetzt per heute noch kein fester Bestandteil von einem Anlagevorschlag, ja, so sag ich mal. Ich persönlich, gut, ich bin jetzt 45, ja, ich würde das mit Sicherheit völlig anders sehen, wenn ich 20 Jahre jünger wäre. Bin natürlich ganz klassisch in der Bankwelt groß geworden. Ich kenne die ganzen Regularien, was eben auch hinter Krediten steht, was die Bank alles belegen muss, überwachen muss. Aber das sorgt letzten Endes gerade bei deutschen Banken auch für eine enorme Sicherheit und Solidität. Das heißt, die Guthaben, die hier sind, sind aus meiner Sicht am sichersten Platz aufgehoben, auch die ganzen Vermögenswerte. Dahinter stehen die Kredite, die wir unseren Kunden gegeben haben. Das wird alles sehr, sehr sauber verwaltet und geprüft. Bei den Kryptos ist es dann eben in irgendeiner Wallet drinne, und in irgendwelchen Zahlenreihen im World Wide Web. Ich muss auch ehrlich sagen, ich lese immer wieder gerne Artikel und Berichte über Krypto, bin da aber immer noch in meiner, wie soll ich sagen, Schulungsphase, weil es wirklich ein sehr komplexes Thema ist, kommen immer wieder neue Währungen auf den Markt, war immer irgendwas mit Hunden gewesen, wurde das so belächelt. Mittlerweile habe ich gemerkt, dass das angeblich auch sich etabliert hat. Ja gut, wenn ich heute eben sehe, um auch wieder konkret zu werden, ich will Alternativen haben, um Geld unterzubringen und will eben nicht alles in den Aktienbereich investieren, absolut richtig, dann finde ich das Thema Gold nach wie vor interessant. Das ist alternativ, das lege ich mir hier ins Schließfach und dann habe ich das. Es kostet keine Zinsen, es zahlt aber eben auch keine Erträge. Und das ist aus meiner Sicht eine gute Alternative, um auch gewappnet zu sein, wenn es irgendwie mal ganz blöd läuft. Aber das Thema Krypto wird sich, glaube ich, mittelfristig auch in unseren Lösungen weiter niederschlagen. Wir hatten mal bei einem eigenen Mandat von uns vor zwei Jahren, glaube ich, war das gewesen, war es möglich, gibt ja da auch viel Regulatorik, in Bitcoin zu investieren und da hat der Fonds zweistellige Prozentzahl der Jahresperformance allein aus Bitcoin generiert. Aber danach war das eben wieder diesen Vehikeln nicht mehr erlaubt. Da hat der Fondsmanager einen guten Riecher bewiesen. Das zumal zu dem Thema Krypto.
Ja, ich glaube, das Thema Transparenz ist auch ganz groß. Du hast es angesprochen, dass das bei euch gegeben ist. Und eigentlich ist ja der Kerngedanke hinter den Kryptos auch, dass jede Transaktion nachvollziehbar ist. Also, dass irgendwie maximale Transparenz geschaffen werden soll. Aber ich würde mal gerne wissen, wie viele der Leute, die da investiert haben, wissen, wie die Konzentration aussieht. Weil ich glaube, irgendwie 80-90% der Bitcoins werden in ganz wenigen Wallets gehalten. Also im Endeffekt gibt es sehr wenige Menschen, die einen ziemlich großen Einfluss darauf hätten, wie sich diese Kryptowährung in dem Fall entwickelt. Und auch im Kryptomarkt selber ist ja Diversifikation kaum möglich, weil wenn ein Coin abstürzt, der größte in aller Regel, dann machen fast alle die Bewegung komplett mit. Also du hast ja angesprochen, dass ihr dann Krypto über Aktien abbildet von eben den Handelsplätzen, die börsennotiert sind für Krypto. Aber mehr kann man bisher eigentlich nicht machen, wenn man diesen Markt abbilden möchte.
Doch, es gibt natürlich die Möglichkeit, über verschiedene Anbieter in Bitcoin zu investieren. Noch haben wir da keine, sagen wir mal, eigene Möglichkeit. Wir prüfen diese Dinge natürlich. Was es auch gibt, ist die Möglichkeit, über so ähnliche Vehikel wie ETF in Krypto zu investieren. In ein Krypto, in Krypto-Baskets, also Basket heißt Körbe, wo dann eben in diesem Korb 5 verschiedene Kryptowährungen drin sind. Man muss halt eben immer nur eins auch wissen, dass dort Kosten anfallen, das heißt laufende Kosten für diesen Basket. Also das ist jetzt nichts, was die Volksbank verdient oder so und die Schwankungen dann entsprechend sind. Also diese Möglichkeiten gibt es. Per heute kaufe ich das dann aber eben selbst, weil ich das haben möchte und habe das dann in meinem Depot drin, ist eben möglich, ja. Ich wollte aber nochmal was anderes sagen zu dem Thema Anonymität. Hin und wieder interessiere ich mich natürlich auch selbst für Aktien und für mich ist es auch immer sehr wichtig und das kann ich mit wenigen Klicks im Internet erkennen, wer sind diejenigen, die hier große Anzahl an Aktien von einer Firma halten? Und was ich immer sehr, sehr positiv finde, ist, dass wenn eben Gründer oder Familie von Gründern eben hier erhebliche Stückzahl oder Prozentzahl der Aktien halten, das sind oft sehr langfristige Investoren und dann besteht eine Interessenidentität zwischen den Haupteigentümern und mir. Weil ich mir eben da eine kleine Anzahl an Aktien kaufe, gibt es auch entsprechende Untersuchungen dafür, dazu, dass sich das eben langfristig viel besser entwickelt. Und ich möchte das gern wissen, wer hier mit mir investiert ist. Und bei Krypto, du hast es angesprochen, ich hatte das auch gelesen, ist es irgendwer, der jetzt nicht unbedingt aus der europäischen Region kommt. Das war mal eine Info, die ich gelesen hatte. Und wenn dann eben auf einmal massiv verkauft wird, dann geht der Kurs massiv nach unten. Und genau. Diese Schwankungen gab es immer wieder. Das ist dann gegen den Aktienmarkt gar nichts.
Ja, das stimmt. Also die Schwankungsbreiten sind ja enorm. Und du hast es angesprochen, ist natürlich ein super Indikator, wenn man sieht, dass Leute, die eng mit dem Unternehmen verbunden sind und wahrscheinlich auch ziemlich gut wissen, was da gerade passiert, dahinter stehen. Und ja, bei Kryptos wird das schwierig, weil da ist die Nachvollziehbarkeit wirklich bisher zumindest in der Form nicht gegeben und das zu durchdringen, was da eigentlich passiert, ich glaube, das gelingt nur ziemlich wenigen, weil es ist ja eigentlich so ein ziemlich technisches Konstrukt und hat sich dann irgendwie zu einer Anlageform entwickelt. Und zu dem Thema Schwankung finde ich ganz interessant, dass ich glaube war es diese Woche oder letzte? El Salvador hat ja den Bitcoin als offizielle Währung mehr oder weniger anerkannt. Da habe ich mich schon gefragt, was macht man denn, wenn man jetzt zum Beispiel einen Gebrauchtwagen verkauft und feststellt am nächsten Tag, von den 10.000, die ich bekommen habe in Bitcoin, sind plötzlich nur noch 6 da. Das ist ja irgendwie Mist. Also ich verstehe nicht ganz, wie das wirklich als Währung funktionieren soll. Dafür ist es einfach zu instabil.
Ja, ich persönlich, mir fällt dazu nur so Folgendes ein. Die haben sich natürlich dadurch gut in die Medien reingebracht.
Auf jeden Fall.
Und die eigene Währung, da wird ja, glaube ich, vieles auch im Dollar abgewickelt, ist jetzt nicht so der Hit. Und da mache ich mich natürlich wieder interessant, wie das dann in El Salvador im Lebensmitteleinzelhandel erfolgt, damit Bitcoin zu bezahlen. Wenn ich mir da zwei Brötchen kaufe, kann ich mir irgendwie momentan nicht so vorstellen. Aber wenn ich natürlich da dann viel digitaler werde und das Bargeld auch verschwindet, hat das für den Staat auch wieder Vorteile.
Tatsächlich war mein Feed überschwemmt von Videos, häufig eben Amerikaner oder Briten, die dann halt in El Salvador waren und präsentiert haben, wie toll das ist, ich kann mein Bier jetzt hier mit Bitcoin kaufen. Also das lief dann alles über einen iPad und einen RFID-Scanner. Also es ist anscheinend möglich. Wie weit das jetzt tatsächlich implementiert ist über diese drei Cafés hinaus, das weiß ich nicht. Weil es schien mir oft dieselbe Location zu sein, wo dann gedreht wurde. Aber ja, die sind natürlich, die haben medial echt das alles gut einfangen können, das stimmt, ja. Ich glaube, sonst ist El Salvador auch nicht so präsent, also nicht wirklich.
Nee.
Aber sah ganz schön aus da, also. Gut, was aber auch interessant ist am Bitcoin oder an anderen Kryptowährungen, ist ja dieser Grundgedanke, dass es eine begrenzte Anzahl gibt. Dass man die schürfen kann, aber es gibt ein Limit. Und mit der Zeit wird es immer schwieriger, neue Coins zu generieren und irgendwann ist das Kontingent voll geschürft, dann ist Ende. Quasi als Mechanismus gegen Inflation, dass man eben sagt, man kann nicht in beliebiger Menge neue Coins schaffen, sondern irgendwo ist Schluss und deswegen ist das ein super Instrument, um ja, inflationssicher zu investieren. Da gibt es ja auch andere, eher physikalische Güter, die dieselbe Eigenschaft haben. Also Thema Boden, Thema Häuser, Thema, ja, fruchtbares Land generell. Ist das auch ein Bestandteil, der deiner Meinung nach super wichtig ist für so ein gut diversifiziertes Portfolio?
Absolut. Das ist auch für uns, für unsere Kunden ein sehr, sehr wichtiger Baustein, die Immobilie. Wir haben ja auch als Volksbank Mittelhessen hier entsprechende Lösungen im Angebot. Aber jetzt mal ganz grundsätzlich, für das eben in einem Vermögen eine eigengenutzte Immobilie dabei ist, aber eben auch die ein oder andere weitere, je nach Vermögenshöhe eben, ist absolut sinnvoll. Die sind ja natürlich im Preis auch stark gestiegen, weil sie eben gewisse Eigenschaften haben. Das hat auch was mit der Zinsentwicklung zu tun. Aber das macht weiterhin absolut Sinn. Es macht auch Sinn, Ackerland oder Boden grundsätzlich zu kaufen. Kriegt nur keinen mehr. Ja?
Ja.
Preise sind auch massiv gestiegen. Aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um eben echt Substanz in das Vermögen zu bringen. Ja, das ist einfach sehr, sehr wichtig und eben nicht nur Aktien und vielleicht ein paar liquide Anteile, ja.
Ja, ich denke auch, da ist ja, ich sage jetzt mal, der fundamentale Wert dahinter ist ja ziemlich gut ersichtlich. Ich kann drin wohnen, es gibt mir eine gewisse Sicherheit. Das sind ja alles Eigenschaften, die haben jetzt Kryptowährung oder auch Aktien in der Form nicht. Und ich glaube, deswegen ist das einfach auch noch sehr beliebt als Investition und ist ja auch irgendwo naheliegend. Ich meine, wenn man sich eine Miete sparen kann, ist das ja auch toll.
Ja.
Und ja, bleiben wir mal bei den physikalischen Dingen. Was gibt es denn noch so für Anlageformen oder Strategien? Was sind denn noch Dinge, die ich kaufen kann, die ich mir vielleicht in den Safe legen kann oder in die Einfahrt stellen, die, wenn ich daran Interesse habe, eine gute Anlage sein können?
Da gibt es eine ganze Menge. Wir hatten vor ein paar Tagen hier auch mal wieder Corona-bedingt mehrfach verschoben, so einen kleinen Event, wo der ein oder andere Teilnehmer mit sehr alten Fahrzeugen, also sprich mit Oldtimer, hier die Gegend erkundet hat. Und Oldtimer sind mit Sicherheit eine gute Investition, um Substanz in sein Vermögen zu bringen. Sie waren auch in den letzten 10 Jahren eine hervorragende Anlage, weil die Preise einfach gestiegen sind. Natürlich auch immer große Unterschiede, je nach Fabrikat und Baujahr. Aber sie bringen eben Substanzenvermögen und Spaß.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Das ist, das ist einfach auch eine schöne Rendite. Das ist im Übrigen auch für das gesamte Vermögen ein ganz wichtiger Punkt. Sagen wir auch unseren Kunden häufiger, denken Sie dran, dass Sie auch mal was ausgeben, auch mal was davon haben, nicht immer nur vermehren, sondern auch Spaß haben. Und da ist eben so ein Oldtimer eine Möglichkeit, die in den letzten 10 Jahren, sagen wir mal, noch erfolgreichere Anlage, auch liquide, das waren Whisky gewesen, also bestimmte Whisky-Sorten.
Wein ja auch, sicherlich.
Wein auch. Es gibt Handtaschen, die man kaufen kann, die sich scheinbar auch im Preis entwickeln.
Ja. Das ist der Wahnsinn.
Die Frauen ganz toll finden. Und Gold, andere Dinge, Schmuck, ja. Und das sind natürlich auch Sachen, die Substanz in mein Vermögen reinbringen, die mir auch Spaß bringen, die einen Wert haben, die dann eben keine laufende Rendite auszahlen, aber ich kann das eben dann auch wieder weitergeben an nächste Generationen und kann es mitnehmen irgendwohin. Und das hat eben dann andere Eigenschaften, wie jetzt eine Aktie, die halt mit Dividende zahlt. Aber da sieht man wieder, dass es eben gut ist, mehrere Dinge zu haben. Ich würde aber diese jetzt eben genannten Sachen, die auch Spaß machen, eben nie nur kaufen, weil ich damit eine Rendite machen will. Ja, also ich habe beispielsweise selbst von Whisky keine Ahnung. Ich trinke auch Whisky jetzt so einfach nicht pur oder so. Das ist für mich, das macht mir keinen Spaß. Habe aber mitbekommen, auch im Bekanntenkreis, dass da teilweise erhebliche Wertsteigerungen da sind, auch von Dingen, die vielleicht jetzt gar nicht mal so viel kosten. Aber da ich kein Herzblut daran habe, macht es keinen Sinn, das zu machen.
Ja.
Das wird dann wahrscheinlich auch nicht funktionieren und ich würde mich ärgern. Deswegen nur machen, wenn man da auch eine Leidenschaft für hat.
Ja, ich glaube, da braucht man noch viel mehr, ich sage jetzt mal, nischenspezifisches Expertenwissen. Und selbst dann ist das Risiko hoch.
Ja.
Mir kann keiner sagen, was in 20 Jahren zu einem Klassiker wird bei einem Auto. Also, das weiß man häufig einfach nicht.
Ja.
Tatsächlich, also klar, also, es tut immer weh, weil man muss auch was reinstecken. Und auf Dauer ist das, glaube ich, jetzt nicht die beste und wartungsärmste Investition, die man tätigen kann. Aber wenn man Spaß dran hat, ist das natürlich eine tolle Sache, weil das auch zu einem Hobby werden kann. Genauso bei Whisky oder Wein. Da gibt es ja in jedem Bereich, der irgendwie hobbymäßig genutzt wird, irgendwelche Anlagen, die sich da bieten, selbst bei Schuhen. Also ich habe im Radio gehört, dass die Originalschuhe von, also die ersten Jordans, die vom Basketballer getragen wurden, irgendwo in L.A. in einem klimatisierten Raum stehen, damit die möglichst nicht verfallen. Und da hat jemand ein Finanzprodukt draus gemacht. Da kann man Anteile an diesem Schuh kaufen. Also ganz, ganz interessante Sachen, die es da gibt. Also der Fantasie sind eigentlich keine Grenzen gesetzt.
Ja, eine kurze Ergänzung. Es gibt ja mittlerweile auch einen sehr, sehr regen Handel mit alten Computerspielen, alten Gameboy-Spielen, Playstation-Spielen. Wenn die noch sehr, sehr gut erhalten sind, das ist Wahnsinn. 6-stellige Beträge für so ein Computerspiel, was mal $30 gekostet hat. Und habe ich auch keine Ahnung davon, finde ich aber wirklich bemerkenswert.
Ja, Sammelkarten ist ja auch so ein Klassiker eigentlich, glaube ich. Also so alte Baseballkarten, die dann irgendwie für interessante Preise verkauft werden. Also da, das ist wirklich, ja, interessant, man findet für alles Liebhaber und es gibt immer jemanden, der irgendwie Spaß dran hat und der bereit ist, dafür dann auch Geld auszugeben. Aber ich glaube wirklich, da ist das Thema, man muss entweder Glück haben oder wirklich tief im Thema sein. Sonst wird es, glaube ich, echt schwierig. Du hast eben noch das Thema Spaß angesprochen. Das fand ich ganz interessant, weil, ich weiß nicht, kennst du, sagt dir diese FIRE-Bewegung was, die aus den USA kommt, also Financial Independence, Early Retirement, die...
Das sagt mir was, ja.
Okay. Die ja versuchen, eine möglichst hohe Sparquote zu erreichen, um dann früh finanziell unabhängig zu werden, um dann nicht mehr arbeiten zu müssen, sozusagen ihre Rente nach vorne ziehen können, um dann das Leben zu leben, was sie immer leben wollen. Wenn ich das richtig interpretiere, denkst du nicht, dass das die sinnvollste Variante ist?
Für denjenigen, der das möchte, ist das sinnvoll und die Grundstrategie, dass ich meine Ausgaben im Blick habe, dass ich mich genau mit meinem Vermögen, mit meinen Ausgaben, mit meinen Einnahmen beschäftige, die ist sehr gut. Ich habe natürlich immer die Möglichkeit, das dann auch an einen Berater zu geben, das kostet dann ein bisschen Geld, die machen das halt eben alles selbst, weil die wollen ja sparen. Ich persönlich bin halt jetzt eher der Meinung, dass es immer wichtig ist, möglichst ausgewogen unterwegs zu sein. Das heißt, für mich wäre es jetzt gar nicht mal so interessant oder so toll, wenn ich jetzt auf einmal aufhören könnte zu arbeiten, weil es macht mir einfach viel Spaß. Ich mag den Kontakt mit den Menschen, die Abwechslung. Das Einzige wäre dann halt eben vielleicht irgendwann auch mal ein bisschen weniger zu arbeiten, weil dann bis dahin mein Bauernhof sich auch gut entwickelt hat. Aber wer das gerne möchte, dann eben am besten mit 40, mit 30 früh aufzuhören und dann aus diesen Erträgen zu leben, um dann eben die Welt zu bereisen, Gutes zu tun, keine Ahnung, ist es auch okay. Die Grundstrategie, aber möglichst früh, regelmäßig in Aktien zu investieren monatlich, das ist absolut richtig. Ja. Und ich kann es nur so sagen, die Alexa ist 2007 geboren. Da wurde natürlich sofort so ein Depot eben eröffnet, wo dann monatlich Beträge eingespart worden sind und Aktienfondsanteile gekauft wurden. Das hat sich natürlich mega gut entwickelt. Das wird weiter fortgeführt und irgendwann übernimmt sie das dann. Und da habe ich dann wirklich dann auch gemerkt, was rauskommt oder was passiert, wenn man wirklich mit dem Alter null anfängt. Und auch mit jetzt keinen so hohen Beträgen. Das ist einfach super, sehr, sehr toll. Ja, kann ich nur jedem empfehlen.
Also, du sagst, der gesunde Mittelweg oder eben das, was zu einem passt, ist eine Charakterfrage wahrscheinlich auch, ist meistens dann der richtige Weg. Und aber das finde ich auch spannend. Also, dass du jetzt quasi im Selbstexperiment das mit der Langfristigkeit mal nachvollziehen kannst und siehst, okay, es funktioniert. Wie ist das dann organisiert? Also sind das monatliche Beträge oder wie? Also ist das dann, wie hast du das angelegt?
Ja, das sind monatliche Beträge. Ich kenne mich ja ein bisschen aus. Angefangen dann eben in einem reinen Aktienfonds. Damals, glaube ich, erstmal auch ganz offensiv in einem Aktienfonds, der in Wachstumsländer investiert, das heißt also Asien, Lateinamerika und ein bisschen auch Osteuropa, weil ich gesagt habe, ist ja noch so viel Zeit, ist ja noch so lange. Da hat man dann natürlich schon gesehen, dass da auch teilweise nach 2, 3, 4 Jahren auch erhebliche Schwankungen drin waren. Aber jetzt mit der Zeit, weil es einfach dann auch über 10 Jahre waren, sind da natürlich sehr, sehr gute Entwicklungen da. Und dann habe ich das mal erweitert, wenn das Kindergeld erhöht wurde oder so, und ein bisschen einen Fonds genommen, der halt nur in Asien investiert, dann aber auch was Globales, also wo ich alles mit drin habe, und eine breite Mischung letzten Endes. Ja, das ist immer ganz wichtig. Aber nach wie vor nur Lösungen, die komplett in Aktien sind, weil sie halt noch so jung ist und das Ganze noch so lange laufen kann. Ich kann ja immer mal einen Teilbetrag, wenn irgendwie mal Führerschein, Studium oder sowas ansteht, kann ich ja rausnehmen, aber die monatlichen Beiträge sind dann eben noch da und die werden geleistet, dann irgendwann auch von ihr und nicht mehr von mir.
Ja, dem fiebert man wahrscheinlich entgegen, ne? Nee, aber das finde ich auch interessant, dass du eben sagst, wenn der Anlagehorizont lang genug ist oder groß genug ist, dann kann man auch zu Aktien greifen, wo die Schwankung dann halt weniger entscheidend ist. Und gut, jetzt habe ich gelernt, reich werde ich nicht so schnell an der Börse, aber es kann sich trotzdem lohnen zu investieren, eben aus den verschiedenen Gründen, dass man zum einen Strafzinsen vermeiden kann oder inflationsbedingte Entwertung, dass man einfach da dem ein bisschen entgegenwirkt und wenn man Glück hat oder einfach der Trend weiterläuft, wie er bisher gelaufen ist, dass man dann auch mit einem schönen Plus rausgehen kann.
Also wenn ich früh genug anfange, ich habe da mal von einem Schweizer Professor, wo ich hin und wieder die YouTube-Videos schaue, der hat mal ein Video gemacht, Raucher oder Millionär, wo er einfach gerechnet hat, wenn ich das Geld statt in Zigaretten mit Anfang 20 eben in weltweite Aktien investiere. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber irgendwann mit paar 30 oder so konnte er sich dann einen schönen Porsche kaufen. Und wenn man es dann eben weiterlaufen lässt, ist irgendwann dann auch die Million da. Da sieht man eben, was langfristig da so rauskommt. Und von daher ist es schon möglich, wenn man früh genug anfängt und eben das vielleicht auch mit der Zeit dann auch noch erhöht, geht das schon. Aber get rich quick ist nicht.
Okay. Also keine K.O.-Zertifikate.
Kann man auch mal machen, habe ich auch gemacht, ja, auch immer wieder gemacht. Ich sage das mal so ganz offen, letzten Endes habe ich damit viel gewonnen, auch mal wirklich hohe Beträge, aber eben auch viel verloren und unterm Strich steht dann irgendwo die Null. Da, wo ich eben auch sehr gute Wertentwicklung habe und auch wirklich Gewinne erzielt habe, ordentliche Gewinne, das sind eben immer die langfristigen Investitionen. Ja, langfristige Fondssparpläne oder eben die ein oder andere Aktie, die man einfach liegen lässt. Ja, ja. Gerade die amerikanischen Technologietitel sieht man dann immer die Entwicklung, Amazon, Apple oder sowas, ja. Aber wenn man dann eben rausgegangen ist, vielleicht irgendwann mal, hat man sich eigentlich immer geärgert und von daher ist das Langfristige, das bringt die gute Wertentwicklung.
Und ich glaube, der Punkt oder ein weiterer Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist, ist der Faktor Zeit und Stress. Weil ich meine, ich glaube, man ist eher dazu verleitet, häufiger mal aufs Depot zu gucken, wenn man eben weiß, ich habe irgendwelche eher riskanten Anlagen, die auch einen Totalverlust bedeuten können, wo ich den richtigen Zeitpunkt zum Verkauf auch abpassen muss, wenn es mal bergab geht. Also der Stress, den man sich damit quasi einkauft, den bezahlt einen ja keiner. Also das muss man, glaube ich, mit bedenken auch in dem Fall. Ich habe es mal durchgerechnet. Ich glaube, man muss 1.000 Euro 10-mal verdoppeln, also 2.000, 4.000, 8.000 und so weiter. Dann hat man die Million. Also kann ja gar nicht so schwer sein, so reich zu werden. Aber irgendwie scheint es ja doch nicht so leicht zu sein. Sonst hätten wir ja unheimlich viele Millionäre. Und auch das Beispiel mit den Zigaretten zeigt ja, in der Theorie ist es gut möglich, aber in der Praxis schaffen es viele dann nicht.
Ja, wenn man jetzt mal schaut, was es eben auch für richtig vermögende Menschen und Familien in Deutschland beispielsweise gibt, was man dort immer wieder eben feststellen kann, diese großen Vermögen sind alle durch unternehmerische Aktivitäten, durch harte Arbeit, durch wirklich sehr Bewältigung von sehr, sehr großen Herausforderungen entstanden. Und irgendwann kommen natürlich auch noch Themen wie Immobilien dazu, ja. Aber letzten Endes ist es immer das Unternehmertum, was die großen Vermögen schafft, was die Wertentwicklung schafft. Und das kann ich eben als Privatmann auch machen, in einem etwas kleineren Maßstab, dadurch, dass ich eben mit Teilen langfristig in Aktien investiere.
Also steckt häufig dann doch harte Arbeit drin. Es ist nicht so, dass man sich hinsetzt und einfach hofft, sondern für die, sag ich mal, nachhaltigen und generationenübergreifenden Vermögen ist meistens eine gute Idee, harte Arbeit und so weiter und so fort verantwortlich. Und dann, um das vielleicht auch längerfristig abzusichern, spielen Aktien dann eine große Rolle. Aber aus dem Nichts reich werden, nur durch gut oder glückliches Spekulieren, das ist wahrscheinlich einer absoluten Minderheit vorenthalten. Und wenn ich mir das so, was so online alles so rumschwirrt, angucke, dann sind das auch Leute, die starten nicht von null. Die hatten schon ein gewisses Grundkapital, deswegen auch eine gewisse Risikobereitschaft, weil sie wussten, da steht jetzt nicht alles für mich auf dem Spiel. Und das sind dann meistens auch wirklich absolut hochriskante Produkte, die häufig auch in Europa gar nicht zu erwerben sind in der Form. Also Option ist, glaube ich, für viele kein Thema hier.
Ja, ich sag mal, Optionen, Derivate kann ich auch in Deutschland handeln. Aber das hast du eben auch gesagt, es ist sehr viel Stress und da muss ich wirklich die ganze Zeit vor der Maschine sitzen. Dann kann ich das machen. Aber wie gesagt, die meisten Menschen wollen ja jetzt auch, haben vielleicht genug Stress oder Herausforderungen und wollen eben ihr Vermögen langfristig, dass es eben gut sich gut entwickelt. Und da ist es aus meiner Sicht am sinnvollsten, eben langfristig jeden Monat gewisse Dinge zu investieren, sich eine Struktur aufzubauen. Und was ich eben noch sagen wollte zu dem Thema große Vermögen aufbauen, das bedeutet Stress, das sind Herausforderungen, die zu bewältigen sind, Unternehmen, Unternehmensgründung, Weiterentwicklung. Der Mensch, der aber natürlich dann so partizipiert, dadurch, dass er sich jeden Monat ein paar Anteile kauft, hat überhaupt keinen Stress. Und vor allen Dingen dann, wenn er gar nicht hinguckt, sondern dann alle 5 Jahre mal schaut, wie hat sich das jetzt entwickelt, vielleicht ein bisschen mehr verdient, die Rate erhöht und so macht man das. Ja. Und dann ist es eigentlich am stressfreisten und aus meiner Sicht auch am erfolgreichsten.
Ja, ich glaube, das ist auch noch ein spannender Punkt. Ich meine, es gibt auch eine andere, neben Boden begrenzte Ressource, von der haben wir alle gleich viel, das ist einfach Zeit. Ich kann mir natürlich überlegen, stecke ich die Zeit da rein, mich zu informieren, wo ist jetzt die eine unterbewertete Aktie, wo ich mit reich werde, oder mache ich vielleicht noch eine Fortbildung oder studiere ich noch was und verdiene dann mehr Geld. Könnte aufs Gleiche rauskommen. Und dann ist wahrscheinlich auch wieder, das ist einfach eine Charakterfrage, wo sehe ich meinen Weg? Und ja, zusammenfassend kann man sagen, an der Börse ist vieles oder alles möglich, aber für die meisten ist es eben die langfristige, regelmäßige Investition, die das beste Instrument ist oder die am besten passt.
Ja, so ist es.
Wunderbar. Freut mich, dass wir uns hier mal zusammen darüber unterhalten haben. Also wir haben jetzt doch viele Themen abgegrast. Ich glaube, wir könnten noch eine Weile weiterreden, aber wir haben die Stunde geknackt. Von daher war es das dann auch für heute. Und ja, falls es mal irgendwelche neuen Trends gibt, neue interessante Entwicklungen, hätte ich dich gerne wieder als Gast.
Ja, ich stehe auch sehr gerne, finde ja meine Kontaktdaten auch auf der Homepage für egal welche Fragen zur Verfügung. Also gibt es auch keine Tabus, solange wir uns hier im normalen Rahmen bewegen. Können Sie mich gerne oder ihr mich gerne jederzeit kontaktieren, was fragen, gibt auf jeden Fall eine Antwort.
Also von Hype-Themen bis absolut langweilige, uralte Unternehmen darf zu allem gefragt werden und ihr habt alles oder fast alles parat.
So ist es. Sehr gerne. Wunderbar.
Gut. Das war's für heute. Tschüss. Abschließend noch ein rechtlicher Hinweis. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier gemachten Angaben kann keine Gewähr übernommen werden. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen sind keine Empfehlungen. Sie stellen keine Anlageberatung dar und ersetzen diese auch nicht. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen. Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.